So, wir sind beim Thema gemeinsames oder gemeinschaftliches Gebet. Unsere Teenies, ihr bleibt mal noch ein Stück drin. Ich gebe nachher ein Signal, wenn ihr sagt, jetzt ist okay, jetzt könnt ihr euch verflüchtigen. Schön, dass ihr noch da seid und dass ihr mitgemacht habt. Wir hatten am Anfang heute, dass Jesus uns zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt hat. Jeden von uns hat er zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Und dann gibt es ja noch sowas, was so eine Bezeichnung für die Gemeinde. Es gibt eine sehr schöne Predigt von Matthias Löw aus unserer Gemeinde über die 7 Bilder für Gemeinde. Das ist eigentlich, wenn ihr das irgendwo auf der Webseite mal findet, das lohnt sich anzuhören. Das könnt ihr eigentlich ruhig mal wieder lernen. Na gut, jedenfalls ein Bild davon bezieht sich auf den Körper, das ist der Leib. Gemeinde ist auch, wird auch als Armee Gottes bezeichnet, wird auch als Tempel bezeichnet, wie wir es heute hatten, wo das Gebet als Rauchopfer stattfindet und gebracht wird. Als Familie, verschiedene Bilder, die das Wort Gottes für Gemeinde gebraucht. Und ein Bild ist der Leib, ein Körper, eine Persönlichkeit. Und Gott, Jesus möchte genauso mit uns als individuellen Menschen, als Persönlichkeit Gemeinschaft pflegen, was wir heute Vormittag hatten, als auch mit dem gesamten Körper als eine gemeinschaftliche Person. So habe ich das mal versucht zusammenzufassen. Wir sind sowohl eine individuelle Person, die wir persönlich Gemeinschaft mit Jesus haben, und die Gemeinde weltweit, aber auch die Gemeinde am Ort. Die Gemeinschaft von Gläubigen ist auch eine gemeinschaftliche Person, mit der Jesus Kontakt hat. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht zu Individualisten wieder, sondern zu einer Gemeinschaft, zu seinem Leib. So steht es ganz eindeutig in den Briefen, in den offenbarten Briefen durch den Heiligen Geist. Jesus kommt zu einer Körperschaft wieder, insgesamt, und nicht zu einer losen Ansammlung von individuellen Menschen. Wir bleiben individuelle Menschen, haben unsere individuelle Beziehung zu ihm, aber wir haben auch eine gemeinschaftliche Beziehung zu ihm. Und jede Gemeinde und jede Gruppe an jedem Ort braucht diese Identität einer gemeinschaftlichen Person. Natürlich weltweit, aber das, was wir im Wort lesen, wie Menschen als Gemeinschaft zu einer Einheit zusammengekommen sind, war immer örtlich, war immer irgendwie auch definiert, wer zu dieser Einheit und zu dieser Gemeinschaft gehört. Es ist praktisch keine grenzenlose und uferlose Gemeinschaft, mit der wir diese Einheit im Gebet erleben, sondern es sind definierte Personengruppen. Und da fangen wir mal an, damit zu lesen, nochmal im Jesaja 56, Vers 6 bis 8. Das brauchen wir nochmal kurz. Vers 6. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben. Das mit dem Sabbat überspringe ich jetzt, ohne dass es unwichtig ist, aber das würde zu viel Erklärung brauchen, das irgendwie auszulegen. Dann Vers 7 weiter. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Dann letzter Teil von Vers 7 und Vers 8. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und wir hatten das Haus des Herrn ist der Tempel und der neutestamentliche Tempel ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Sowohl weltweit als auch jeweils örtlich gleichzeitig. In der Bibel gibt es Dinge, die können gleichzeitig sein. Wir können gleichzeitig eine örtliche Gemeinschaft sein, die in sich abgeschlossen und auch klar definiert ist, und können gleichzeitig ein weltweiter Leib Christi sein. Beides existiert gleichzeitig. Und das eine ersetzt das andere nicht. Eine örtliche Gemeinschaft bildet nicht oder stellt nicht den gesamten Leib Christi dar. Auch mit ihrer Berufung und mit ihren speziellen Prägungen ist es nur ein Teil von dem gesamten Leib. Aber der weltweite Leib Christi ersetzt nicht die örtliche Gemeinschaft. Immer wenn diese Briefe im Neuen Testament an Gemeinden gerichtet sind, ist eine klar definierte Gruppe von Gläubigen gemeint. In den Orten oder spezielle Gruppen oder Gemeinden, die sich in dem Haus einer Person getroffen haben, oder die Gemeinde der Epheser, die groß war, oder die Gemeinde in Jerusalem, wo über 20.000 Menschen umfasst hat, als gesamte eine Gemeinde, oder wo Paulus manchmal schreibt, ist, grüßt die Nymphia und die Gemeinde in ihrem Haus. So verschieden strukturiert, aber immer gibt es eine klar definierte Gruppe von Gläubigen, die als Gemeinde im Detail angesprochen werden. Und trotzdem gehören alle Gläubigen zu Jesu gesamten Leib. Und man kann das nicht entweder oder sagen. Entweder gehören wir zum weltweiten Leib, dann gibt es die Grenzen oder die, wie soll ich denn sagen, die Identitäten der verschiedenen Ortsgemeinden nicht mehr, weil es ist alles ein Leib, braucht keine Identität als örtliche Gruppe oder Gemeinde. Das wäre falsch. Es gibt die Identität als eine örtliche definierte Gruppe und Gemeinde. Und wenn wir sagen würden, es gibt nur die einzelnen Identitäten der örtlichen Gruppen und Gemeinden, würden wir vernachlässigen, dass wir insgesamt ein Leib Christi sein, so wie wir heute zusammen sind aus verschiedenen Gruppen und Gemeinden und sind eine Einheit im Herrn. Beides existiert gleichzeitig und muss auch immer gleichzeitig existieren und man kann nicht das eine mit dem anderen ersetzen. Und das, wo wir jetzt uns damit beschäftigen werden, ist dieses Zusammenkommen als eine Einheit und Einswerden im Gebet betrifft im Alltag immer die örtlich definierte Gruppe oder Gemeinde oder Gemeindegruppe. So, jetzt lesen wir in Apostelgeschichte im Kapitel 1. Das ist die Zeit, bevor der Heilige Geist ausgesandt worden ist und nachdem Jesus zum Vater zurückgegangen ist. In dieser Zwischenzeit, Apostelgeschichte 1, Vers 14, da steht, es ist eine ganze Liste von Namen aufgezeichnet, aufgeschrieben, und diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Später steht, dass es ungefähr 120 Leute waren. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria. Das heißt, sie trafen sich regelmäßig und ihre gesamte Beschäftigung, was sie gemacht haben, war, einmütig im Gebet zu sein. Und Jesus hat ja gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung, die ich euch schicke. Wartet auf den Heiligen Geist. Und in dieser Zeit haben sie weiter nichts gemacht, als dass sie zusammengekommen sind und haben gebetet. Apostelgeschichte 2, Vers 42, nachdem der Heilige Geist ausgesandt war und sie getauft wurden und Buße getan haben und getauft worden sind, steht im Vers 42 die Beschreibung dessen, was sie getan haben. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen dazugetan. An einem Tag 3000 Menschen. Es spricht dafür, dass der Gott mit großen Gemeinden umgehen kann und große Gemeinden erschaffen und auch lebendig erhalten kann. Obwohl wir im Neuen Testament auch die andere Variante lesen von kleinen Gruppen, die in eine Wohnung gepasst haben oder in einen Obersaal. Okay. Diese verharrten aber in der Lehre der Apostel im Vers 42 und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie waren regelmäßig zusammen, um zu beten. Und jetzt wollen wir mal weiterlesen, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Petrus und Johannes wurden zur Rechenschaft gezogen, aufgrund dessen, dass Gott durch sie einen Lahmgeborenen gesund gemacht hat. Petrus predigt wieder von Umkehr zu Jesus und offenbart Jesus als den Christus, als den Messias. Und während die noch zum Volk geredet haben, kommen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu und haben sie festgenommen. Und Petrus spricht dann im Kapitel 4, Vers 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und so weiter. Und sie wurden dann im Vers 17 steht, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr an diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, damit sie nicht fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten, um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn dieser Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. So. Als sie aber entlassen waren, im Vers 23, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Und so weiter, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und bei dieser Stelle, dass sich die Städte bewegte, habe ich mich erinnert an diese Offenbarungsstelle, wo steht, dass von diesem Gefäß ausgegossen wurde auf die Erde und es geschahen Stimme und so weiter und Donner und ein Erdbeben. Hier ist es zum ersten Mal schon Tatsache geworden, dass das Gebet einer Gemeinschaft, einer Körperschaft, die in Übereinstimmung war über eine Sache, die genau wussten, was zu beten ist, dass Gott daraufhin die Erde hat beben lassen. Also, hier ist die Betonung auch wieder, sie beteten einmütig zu Gott. Als sie zuvor, bevor der Heilige Geist ausgesandt war, beteten, steht auch, sie beteten einmütig. Und Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Also es gab eine ganz starke Charakteristik dieser Art, wenn die zusammengekommen sind, um zu beten, die immer mit einmütig beschrieben wird. Da wollen wir nachher noch drauf kommen. Jetzt wollen wir mal zusammen gehen zu Apostelgeschichte 12, Vers 5. Oder die Geschichte von Vers 1 an. So, ich lege mal ein bisschen zurück, ich brauche ein bisschen mehr Licht abends, dann kann ich besser lesen. Hätte ich sonst die Brille mitnehmen müssen. So geht's jetzt wieder. Und zwar, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also es ist schon eine heftige Krise. Stellt euch mal vor, jemand von uns wird von irgendeiner Regierung getötet. Ein führender Mensch in der Gemeinde wird getötet. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Also es waren so richtig in Fort gekommen, Jakobus weg und der Herodes, der Vertreter der Römer, hat von den Juden, die eigentlich gegen die Römer waren, Beifall bekommen. Und da haben die so richtig Fort bekommen. Okay, der nächste ist Petrus, ist auch so ein führender Mensch von denen. Zack, ins Gefängnis. Und was ihm blühte, wurde ja zuvor mit Jakobus demonstriert. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und aus diesem Vers wollen wir mal ein bisschen was entfalten lassen, sich aus Gottes Wort. Von der Gemeinde, das heißt, es war die Gemeinde versammelt oder zumindest ein Teil dieser Jerusalemer Gemeinde, geschah ein anhaltendes Gebet zu Gott. Und als ich das zum ersten Mal irgendwie mit wachem Verstand gelesen habe, dachte ich, hier steht, in manchen Übersetzungen steht, die Gemeinde betete inbrünstig oder die Gemeinde betete anhaltend zu Gott. Aber in dem Wort, das steht, es geschah ein Gebet, steckt mehr drin. Nämlich, was ich heute schon mal hatte mit dem Wort geschah, was auf Griechisch ginomai heißt. Wie gesagt, es ist nicht meine Schlauheit, aber man kann es ja nachlesen von schlauen Menschen, die es aufgeschrieben haben. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und dieses geschah heißt, es wurde etwas geboren, gezeugt, ist was entstanden oder gewachsen. Oder es ist etwas eingetreten, etwas geschehen, etwas zugestoßen, hat etwas stattgefunden oder sich ereignet. Immer in diesen Worten, und es geschah und es begab sich, ist dieses Wort dahinter. Und das hier drin steht, von der Gemeinde geschah ein Gebet. Das ist eine Offenbarung, was passiert, wenn eine Gemeinde vom Heiligen Geist in Einheit zusammen ist. Eine örtliche Gemeinde, eine verbindliche Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen, die vom Heiligen Geist übernatürlich zu einer Einheit gemacht sind, dort geschieht ein Gebet. Dort beten sie nicht einfach und sie beten nicht einfach, sondern es geschieht ein Gebet. Und das ist etwas, was widerspiegelt, dass Gebet eben nicht nur Worte sind und dass ein gemeinschaftliches Gebet nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von individuellen Gebeten ist, sondern etwas, was Neues, etwas, wodurch Gott etwas erschafft, was geschieht. So, und jetzt, da steckt drin, dass das gemeinschaftliche Gebet ist in Anführungsstrichen ein Ort oder ein Zustand oder eine Handlung, durch die Gott etwas zur Geburt bringt. Es geschieht ein Gebet, es kommt während diesem Gebet etwas zur Geburt. Und dann können wir mal drüber nachdenken, sie waren lange. Wir lesen später, dass Petrus aus dem Gefängnis wieder geführt wurde. Und er kam spät in der Nacht dorthin, wo sie sich versammelt hatten. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus steht vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er besprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. So, dann wurde es langsam wieder Tag und die Soldaten haben einen totalen Schock bekommen, was passiert ist. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. So, machen wir das anmalen, mal gucken. Der Inhalt war, dass Petrus aus dem Gefängnis herauskommen soll. Jetzt kann man uns vorstellen, 100 Mann sagen, Herr, schick bitte den Petrus aus dem Gefängnis. Der Nächste sagt, Herr, schick bitte den Petrus aus dem Gefängnis. Der Dritte sagt, Herr, rette ihn. Ich glaube, so lief das nicht ab. Sie hatten eine Inspiration vom Heiligen Geist, wie sie beteten, und zwar als gesamte Gemeinschaft. Und da sind wir wieder dort, was wir vorhin hatten. Ich glaube, dass sie immer und immer wieder vom Heiligen Geist inspiriert wurden, in dieser Sache zu beten. Wir haben ja vorhin gelesen, dass als Petrus und Johannes bedroht wurden, haben sie gebetet, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, und so weiter. Und am Ende, nun gib deinen Knechten Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Das kommt einem doch nicht gleich in den Sinn, wenn jemand bedroht worden ist. Menschen beten nur, oh Herr, bewahre sie. Oh Herr, pass drauf auf, dass die Vorgesetzten Petrus und Johannes nicht gefangen nehmen können. Das ist die menschliche Art. Aber die Sicht vom Heiligen Geist, die sie damals hatten, Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat Und am Ende, gib deinen Knechten, dass sie dein Wort mit Freimütigkeit reden. Das sind Gebete, die kommen aus dem offenbarten Willen Gottes und nicht aus der menschlichen Sicht dieser Liste, wie man in der Situation situationsbezogen betet, sondern sie beteten aus Offenbarung über die Sicht Gottes vom Berg aus. Und jetzt auch, als es Petrus im Gefängnis war, war die gesamte Gemeinde zusammen und sie beteten anhaltend. Und von dieser Gemeinde steht, es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und jetzt will ich mal was versuchen darzustellen, wie das, was praktisch stattfindet, dass eine Gemeinschaft auch im gemeinschaftlichen Gebet in diesem Kreislauf betet und wie sie es auch nicht tut. So, hier habe ich eine Schüssel mit Wasser. Vielleicht könnt ihr bitte mal den Tisch noch ein kleines bisschen vorziehen, dass das Pult nicht im Weg ist. So, das sind unsere Urlaubs-Campingtassen. Die Idee kam ja mal in Weißrussland, als wir gemeinsam mit Nymphius bei einem Gemeindebauseminar waren. Ich habe überlegt und auch gebetet, wie kann man denn sowas darstellen, dass Menschen individuell vom Heiligen Geist geleitet werden und dass die gesamte Gemeinschaft aber auch in diese Einheit zusammengeführt wird von Gott. So, also diese große Schüssel ist das Symbol für Gott und für den Heiligen Geist, bei dem der Wille Gottes offenbar ist und als Vorrat da ist. Dieser rote Krug ist das Symbol für den Heiligen Geist, der aus dem Willen Gottes schöpft und uns austeilt. So, also, wir sind alle offen. Wir wollen hören, was in Gottes Willen ist. Der Heilige Geist schenkt es Herrn Blau, Frau Weiß, Herrn Grün, Frau Rot. Entschuldigt, bei 5 Tassen geht es nicht ganz gerecht auf. Und Herrn Gelb. So, er teilt Offenbarung aus. Und jetzt kommen sie zusammen und beten. Und Herr Blau ist ein ganz eifriger Beter. Und er betet, was er an Offenbarung von Gott hat. Und fällt ihm noch was ein. Und er betet, was er an Offenbarung von Gott hat zum Thema. Oh, mir fällt noch was ein. Und er betet. Und dann fällt ihm noch was ein, was zu dem Thema wichtig ist. Und er betet. Und, okay, ja, das ist auch noch wichtig. Er ist fertig zu beten, mit Beten. Eine halbe Stunde ist um. Alle anderen, oh. Gut, Amen. Ja, du hast gut gebetet. Der Heilige Geist sagt, okay, das habe ich ausgeteilt. Aber ich habe auch der Frau Weiß, dem Herrn Grün, der Frau Rot und dem Herrn Gelb noch etwas gegeben. Und das, wo ist das geblieben in dem gemeinschaftlichen Gebet? Da könnte mehr dabei sein. Aber der Herr Blau ist eifrig und er sagt, Heiliger Geist, was gibt's noch so zu beten? Er bekommt wieder eine Idee und sagt, ja, und das noch, ja genau. Und er betet noch etwas. Die Frau Weiß kommt endlich zu Wort und betet ein langes Gebet. Entschuldigung, das Geräusch ist gemein. So. Das ist noch nicht das, was der Heilige Geist erzeugen will, wenn wir gemeinschaftlich beten. Weil im 1. Korinther 14 steht, dass jeder etwas hat, generell in jeder Versammlung, wenn wir gemeinsam zusammenkommen. Der Heilige Geist teilt jedem etwas aus. Und was er der Frau Weiß austeilt, teilt er nicht dem Herrn Blau aus. Und was die Frau Rot bekommen hat, hat nicht der Herr Gelb. Und so ist es, wenn wir zusammenkommen und wenn wir zu dieser Einmütigkeit zusammenkommen, die der Heilige Geist schaffen möchte, dann teilt der Heilige Geist jedem einen Aspekt aus zu einem Thema. Wir gehen ja nachher noch einen Schritt weiter, dass wir verschiedene Aspekte zu einem Thema zusammenbringen im Gebet. Wenn wir zum Beispiel bei Anbetung sind, sagt Frau Roth, Gott, du bist ein wunderbarer Vater. Und Herr Gelb sagt, dir ist alle Macht gegeben. Herrn Blaufeld ein. Dein Name ist über allen anderen Namen. Frau Weiß sagt, jetzt ist der Faden abgerissen. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, wir wollen dich preisen. Und dann, das inspiriert Herrn Grün zu sagen, ja, und alles ist unter deiner Herrschaft, alles ist unter deine Füße gegeben. Und so fangen sie an, gemeinsam anzubeten. Und sie hören dabei auf den Heiligen Geist, auf die Inspiration des Heiligen Geistes, genauso wie auf das, was der Heilige Geist durch ihren Mitmenschen an Offenbarung in dieses gemeinsame Gebet einflecht hat oder einfliegt. Ich weiß nicht, wie das grammatisch richtig ist. Aber dass wir zusammenkommen zu einer Einheit im Gebet, zu dieser Einmütigkeit, dazu braucht es, dass wir beständig, wie hier bei unserem persönlichen Gebet, von dem Willen Gottes inspiriert sind. Aber auch, hier haben wir den Karl, haben wir eine Maria unter uns? Nehmen wir noch die Maria. Wir könnten eigentlich mal eine andere Gebetshaltung haben, ne? Lange Haare, weil es eine Frau ist. So, das, was die Maria an Inspiration bekommt im Gebet, spricht sie zum Herrn, aber parallel gleichzeitig auch zu Karl. Oder Karl hört es mit. Und die Inspiration, die im Gebet durch Maria kommt, kommt mit der Inspiration zusammen, die da Karl im Gebet empfängt. Und es wird etwas Neues draus. Und er kann ein anderes Gebet zum gleichen Thema formulieren. Und so wirkt praktisch die Gebetsoffenbarung zusammen, die ich direkt vom Heiligen Geist habe und die mein Mitmensch vom Heiligen Geist hat. Und das gemeinsam inspiriert, das gemeinsam erzeugt neue Varianten des gleichen Gebetes. So, und wenn es gut läuft, bringen alle in das gemeinsame Gebet das ein, was ihnen der Heilige Geist gegeben hat. Und da der Heilige Geist ja in sich Einheit ist, wird das Gebet immer eine Einheit sein, obwohl es von verschiedenen Aspekten aus gebetet wird. Und so teilt der Heilige Geist immer wieder aus und so wird es nie langweilig. Ich meine, die haben stundenlang gebetet, während Petrus im Gefängnis war, und die wussten auch, das Gebet braucht Gott, um handeln zu können. Ich vermute, dass sie auch immer wieder die Herrschaft Gottes hochgehoben haben. Weil wenn sie es bei der ersten Bedrohung gebetet haben, Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat, und du bist es, dem alles untertan ist, und gib deinen Knechten mit Freimut zu reden, haben sie bestimmt kein jammerndes Gebet gebetet, als Petrus tatsächlich gefangen gewesen war. Sie haben sicherlich mit Flehen vor Gott gelegen, aber sie beteten im Glauben. Und parallel dazu hat Gott gehandelt. Wir hatten das in der Offenbarung. Gott gießt etwas vom Himmel aus, was auf der Erde Wirkung entfaltet. In dem Fall, dass ein Engel war und Petrus aus dem Gefängnis befreit hat, die Ketten, Eisenketten waren zerfallen und Petrus ging raus durch geschlossene Türen. Er hatte praktisch in dem Moment schon die Eigenschaften, wie Jesus durch geschlossene Türen gehen zu können. Und dann draußen kam er zu sich und wehte ihm vielleicht ein kühler Wind um die Nase und er dachte, ey, ich bin noch nicht im Himmel. Das ist wieder hier. Aber dort ist das Irdische für einen Moment aufgehoben gewesen, während Petrus da im Gefängnis war. Waren die irdischen Dimensionen annulliert worden. Und alles gewirkt durch ein Gebet, was in Einheit, was gemeinschaftlich war und anhaltend war. Und ich glaube, wir erleben das oft in unseren Runden, dass es aus irgendeinem Grund, wenn wir 10 Minuten zusammen gebetet haben, ist die Luft raus. Und Gott will uns dahin durchbringen in das Geheimnis, dass wir deswegen aufhören mit Beten, weil die Zeit um ist, weil wir aufhören müssen, aber nicht deswegen, weil uns die Ideen zum Beten ausgehen, weil Gottes Vorrat an Ideen für Gebet, ihn zu erheben, seine Perspektiven zu beten oder ihm zu danken oder im geistlichen Kampf Dinge zu tun oder ihn anzubeten, ist unerschöpflich. Er teilt immer wieder aus und immer wieder kommen neue Arten von Gebet. Und sie bringen das zusammen. Und diese Einheit im Gebet ist eben so eine, weder ein nur auf zwischenmenschlicher Ebene aufeinander hören, noch, dass jeder einfach nur vom Heiligen Geist das hört, was er individuell hört und das betet, sondern eine Kombination aus beidem. Der Heilige Geist inspiriert mich zu neuen Gedanken und er tut das direkt zu mir und er tut das genauso auch durch Herrn Blau, Frau Weiß, Herrn Grün, Frau Rot und Herrn Gelb neben mir. Ja, und das ist wie ein Geheimnis. Das ist auch eine Art, ist nur eine Art, wie sagen wir, eine Krücke, um das demonstrieren zu können. Aber daher nahmen sie die Fähigkeit, anhaltend durch die Nacht zu beten, weil der Heilige Geist ihnen dieses Geheimnis erschlossen hat. Lass uns mal Römer 11, Vers 36 dazu lesen. Da steht: Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und natürlich auch gemeinschaftliches Gebet ist von ihm erzeugt und zu ihm hin. Und in dieser Art gemeinschaftlichen Gebet bringt Gott neue Sachen zur Geburt. Wie zur Geburt. Ein Beispiel davon lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 13. Da steht: Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen hatte. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Dem Herrn dienten heißt, sie waren in Gemeinschaft, und ich glaube, auch wenn es nicht mit Worten hier steht, sie waren viel im Gebet zusammen. Sie dienten dem Herrn mit Fasten, und Fasten ist im Wort eigentlich immer mit Gebet kombiniert. Und am Ende, nachdem der Heilige Geist gesprochen hat, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe, da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und wisst ihr was? Das war der Moment, an dem zur Geburt kam, dass Paulus zu den Heidenvölkern ausgesandt war und dass Gott durch ihn letzten Endes uns hier mit erreicht hat. Das war der Moment, an dem Gott umgesetzt hat, dass auch die Nichtjuden zu ihm umkehren kommen, den Zugang kriegen. Gut, bei Petrus war es schon das erste Mal bei dem Haus des Cornelius, aber dass jemand durch die damalige Welt zog und das Evangelium verkündet hat, war mit Paulus zum ersten Mal in dieser Form Wirklichkeit geworden. Und dem ging voraus eine Gemeinschaft, die gemeinsam dem Herrn gedient hat, ihn gesucht hat und gemeinsam von ihm Offenbarung bekommen hat. Und zu denen hat Gott gesprochen: sondert mir Paulus und Barnabas zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das hat er nicht direkt zu Barnabas und Paulus gesagt. Die haben sich sicherlich darüber unterhalten und Paulus wusste, wofür er berufen ist. Aber irgendwann sprach der Heilige Geist durch die dort versammelten Leute in dieser Einheit vor dem Herrn: Jetzt sendet sie aus. Und dann beteten sie wieder und fasteten wieder. Und dann haben sie sie ausgesandt. Und wie die Geschichte weiterging, lesen wir dann in den ganzen Briefen und in den ganzen Beschreibungen hinterher. Also diese Einheit im Gebet ist der Ort für eine Geburt, für neue geistliche Tatsachen, für neue Wege, am Ende für neue Gemeinden, für historische Momente im Reich Gottes. Oder auch historische Momente im kleinen Maßstab. So. Also das Räucherwerk, was vor Gott kommen soll, kommt am Ende von ihm. Das gibt er uns und wir bringen es dem Herrn wieder da, gemeinschaftlich. Jetzt möchte ich mit euch mal Matthäus 18, Vers 19 bis 20 lesen. Ein recht bekannter Vers. Unsere Teenies, einen kleinen Moment, könnt ihr noch da bleiben? Ja? Ich sage euch dann Bescheid. Matthäus 18, Vers 19 und bis 20. Da sagt Jesus: Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und dieser Vers ist total bekannt. Den zitieren wir oft, wenn wir zusammenkommen zum Beten. Herr, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, so bist du da, wir sind hier zu dritt und du bist da. Punkt. Geht's los. Und das habe ich auch von Derek Prinz aus einem Buch, was er geschrieben hat, was da dahinter steht. Es steht hier etwas, ein griechisches Wort, was Symphoneo heißt. Und es hat die gleiche Bedeutung, was wir auch unter einer Symphonie verstehen. Ein Werk, wo verschiedene Instrumente zusammenspielen zu einer Musik. Die wörtliche Übersetzung von diesem Wort ist zusammentönen, zu einem harmonischen Gesamtklang zusammenkommen, im übertragenen Sinn. Und was Jesus hier sagt, mit dieser Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, das bedeutet wörtlich, wo zwei oder drei zusammentönen, also zu dieser Harmonie werden, dort bin ich mitten unter ihnen und dort ist auch die Verheißung, dass das, worum sie bitten, ihnen werden wird. Ein anderes Wort, wo das auch vorkommt, in Apostelgeschichte 15, Vers 15, da steht, und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. Und dieses Stimmen die Worte der Propheten überein ist das gleiche Wort. Hier auf diese Weise geben die ganzen Worte der Propheten diese Sinfonie ab, diesen Gesamtwohlklang. Und dieses Wort, was hier eben steht, dass sie zusammen sind, dass wir versammelt sind in dem Namen Jesus, bedeutet, wir sind zusammen wie eine Sinfonie in Jesus. Also dieses gemeinschaftliche Gebet ist vom Heiligen Geist aus gedacht wie eine Sinfonie, wo verschiedene Instrumente zusammenwirken zu einem Gesamtklang oder wo verschiedene Offenbarungen über das gleiche Thema zusammenkommen zu einer Gesamtoffenbarung, zu einer Gesamtaussage im Gebet. Also man kann das vergleichen, gemeinschaftliches Gebet ist wie ein Konzert mit verschiedenen Musikstücken. Und wir wollen mal mit unserem Lobpreisteam einfach mal ein Stück Harmonie anhören und zuhören, wie Instrumente zusammen sind. Einfach das, um das auch ein Stück zu verdeutlichen, wie das ist, dass verschiedene Instrumente mit verschiedenem Klang trotzdem die gleiche Harmonie spielen. Schön, dass ihr das macht. Vielen Dank. Einfach nur mal kurz als Verdeutlichung. Was man so verdeutlicht bekommt, kann man sich manchmal besser merken. Ihr habt eine ganz schwere Arbeit geleistet, nämlich doch nicht in Harmonie spielen zu können. Das ist extrem schwer. Ich weiß das von anderen Lobpreisern, dass das total schwer ist. Und ihr habt einen bestimmten Grund gehabt, warum wir das abgesprochen haben. Beide haben das gleiche Lied gespielt. Es war eine Harmonie, hat zusammengestimmt. Und dann plötzlich fing die Sabrina an, ein anderes Lied zu spielen, was genauso Jesus verehrt, was genauso richtig ist für sich genommen, aber es klang schief. Es gab keine Harmonie mehr. Und daran wollen wir gern was erklären. Dass wir gemeinsam zu dieser Gebetseinheit werden und zu dieser Harmonie werden, dieses Zusammentönen entsteht, dazu braucht es einfach ein paar Dinge, die wir beachten. Ein paar Dinge, die wir tun und ein paar Dinge, die wir nicht tun. Also wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam auf den Heiligen Geist und auch auf unseren Nebenmann hören. Und es ist ziemlich einfach, wenn wir in einer gemeinschaftlichen Runde zusammen beten. Und man kann sich vorneweg absprechen, zu welchem Thema man betet. Oder man kann auch darauf verlassen, dass wir alle vom Heiligen Geist ungefähr die Leitung haben und die Richtung haben, in welche Richtung das geht. Um in dieser spontanen Leitung zu sein, braucht es einfach eine relativ längere Übung, dass man in der gleichen Runde zusammen betet. Das geht selten so total zusammengewürfelt. Braucht es ein längeres Training als verbindliche Gemeinschaft. Aber Man kann sich auch absprechen. Und angenommen, das Musikstück, also wenn ihr Teenies, wenn ihr euch jetzt zu lange wird, dürft ihr von mir aus gerne gehen, könnt auch noch zuhören, wie ihr möchtet. Aber wenn das Musikstück in Anführungsstrichen zum Beispiel Danken heißt, wir danken dem Herrn. Und zwei, drei Mann fangen an, dem Herrn für was zu danken, wofür sie ganz einfach dankbar sind. Und das, was meinetwegen, wofür der Christoph dem Herrn dankbar ist, inspiriert mich wieder. Ja, stimmt, erinnert mich daran. Ja, ich danke dir dafür. Was ich gebetet habe, erinnert die Iris an was, wofür sie dankbar ist. Und so entsteht ein immer reichlicher, reicherer, eine immer reichere Dankbarkeit aus der Gemeinschaft, die wesentlich reicher ist als die Dankbarkeit eines Individuellen. So, und jemand fängt plötzlich an und denkt, oh ja, Herr, und ich will dich auch daran erinnern, dass wir echt Not haben mit unserem Gebäude. Wir passen nicht mehr rein. Wir wollen jetzt mal beten, dass du uns ein größeres Gebäude gibst. Und dann der Nächste fängt wieder an, oh, danke, Herr, du hast mich gesund gemacht. So fängt es an, ein Stück durcheinander zu gehen und entsteht ein Stück die Harmonie flöten dabei. Da, um den Herrn zu bitten, um ein wichtiges Anliegen, was ihm auch selbst ein Anliegen ist, ist richtig. Die Sabrina hat am Ende nichts Falsches gespielt, war ein gutes, richtiges Lied. Aber es hat in dem Moment nicht dorthin gehört. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis, um zu diesem Gesamtklang zu kommen, dass wir einfach vermeiden, dass wir in einem Thema, wo wir gerade sind, vorschnell mit dem nächsten Thema anzufangen. Wie gesagt, lass uns da nicht eine Wissenschaft draus machen, aber das immer im Blick haben. Und wenn dann jeder mit dem nächsten Thema anfängt, dann stimmen halt die anderen in das nächste Thema mit ein. Dort können wir auch einfach mal ein kleines bisschen barmherzig mit uns sein. Ich sage, Moment, das ist jetzt noch nicht dran. Ne? Versteht man mich da? Es ist wichtig, dass wir das beachten, dass wir aber auch keine Wissenschaft draus machen. Aber es ist total, es zerstört ein Stück diese Harmonie, diese Einheit, die der Heilige Geist schaffen will, wenn wir permanent alle Themen durcheinander beten, wie es uns gerade in den Sinn schießt. Sondern dass wir sagen, okay, Heiliger Geist, wir sind jetzt gerade bei Dankbarkeit. Okay, schalt um. Was gibt's denn für noch, wofür ich dankbar sein kann? Ja, mir fällt was ein. Auch wenn ich mit Gedanken woanders war. Dort wird es auch wahr, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist eine ganz gelebte, normal, ganz praktisch gelebte Unterordnung. Oder wir beten gemeinsam an. Und da beten wir eben etwas, was die Größe, was die Liebe, was die Gerechtigkeit, Vollkommenheit, Macht, Weisheit, Wahrheit, Treue und alles von Gott zum Inhalt hat. Und das, was jemand gebetet hat, inspiriert mich wieder, selber auf den Gedanken zu kommen. Und gerade bei Anbetung lohnt es sich, ein Stück auszuhalten, weil es man meistens nicht ganz so gut trainiert. Aber dort ergibt sich eine Offenbarung und wir kommen auf neue Gedanken, Gott anzubeten, auf neue Arten und Weisen, auf neue Offenbarungen, auf die wir alleine nie kommen, weil Gott uns eben als Leib geschaffen hat, dass wir einander brauchen. Wir brauchen diese Offenbarung, die Gott durch unseren Nächsten gibt, genauso wie die, die er uns direkt gibt. Und das kommt zusammen und wird eine Einheit, eine Harmonie im Gebet. Oder angenommen, das Musikstück in Anführungsstrichen heißt, wir beten gemeinsam für eine Sache. Wir beten zum Beispiel, dass jemand zum Glauben kommt, den Gott uns gezeigt hat. Dann beten wir auf verschiedene Art und Weise, wie der Heilige Geist uns inspiriert, was Gott tut, damit ein Mensch zum Glauben kommt. Und er zeigt uns ganz verschiedene Sachen. Wir danken dafür für die Zukunft, die er hat. Wir sehen schon in Zukunft, was der Mensch tut, wenn er gläubig geworden ist. Wir beten darum, dass Gott Wege öffnet, dass Situationen schafft, mit seinem Wort ihn in Konfrontation bringt, dass er seine Gegenwart spürt. Ganz viele verschiedene Aspekte, wie sie ihm Gott jeden persönlich gibt. Das ist gut. Und da wir sind auch in der Bibel aufgefordert, zum Beispiel für unsere Regierung zu beten. Wenn wir aber gemeinschaftlich für den Menschen beten, dass er zum Glauben kommt, ist in dem Moment das Fürbittegebet für die Regierung außen vor. Das ist richtig. Das ist ein richtiges Musikstück, wie der Sabrina was Richtiges gespielt hat. Aber gehört in dem Moment nicht dazu. Das ist eigentlich nicht komplizierter, als dass wir solche Sachen vermeiden, durcheinander zu bringen. Und so kann der Heilige Geist ein Gebet aufbauen. Wir hatten in unserer Jupsgruppe mal für jemanden ein bestimmtes gebetet in der Situation. Und durch das aufeinander aufbauende Gebet hat Gott eine Offenbarung gegeben, wie Gott dieserjenigen Person aus einer bestimmten Situation heraushelfen wird. Das passiert nicht alleine und es passiert nicht, wenn wir permanent richtige Dinge nebeneinander beten. Und es passiert auch nicht, wenn wir unser eigenes individuelles Gebet, unser Herz vor Gott ausschütten und einfach dieses Nachsinnen und die Gedanken laufen lassen und das alles zu Gott bringen, wenn wir das in der Gemeinschaft machen, ungebremst. Das verhindert auch dieses Einswerden. Oder wenn zum Beispiel das Musikstück Umkehren oder Buße tun heißt. Manchmal führt der Heilige Geist auch eine Gemeinschaft zur Buße, zur Umkehr. Und dann sagt, oh Herr, vergib mir bitte, ich war ungerecht zu meiner Frau. Und jemand sagt, oh Herr, ich werde an Unreinheit erinnert. Vergib mir bitte, ich bekenne dir das. Und der Nächste sagt, oh ja, Herr, ich hatte einen Zornausbruch. Und so führt Gott eine Gemeinschaft in Offenheit und Buße, in Offenheit voreinander. Und sie kehren und tun Buße vor Gott um. Sie kehren um und tun vor Gott Buße. Auch dort inspiriert der Heilige Geist miteinander. Und dann kommt jemand und sagt, und ich will proklamieren, freuen, ja freuen will ich mich im Herrn. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Richtig, stimmt, steht in der Bibel. Aber der Heilige Geist ist gerade bei einem anderen Thema. Und deswegen müssen wir uns selbst disziplinieren, dass wir sagen, okay, Heiliger Geist, ich glaube auch, dass du jetzt bei dem Thema bist. Und wenn ich jetzt gerade nichts habe, wofür ich Buße tun muss, dann preis dem Herrn, bin ich einfach mal still. Aber ich sabotiere nicht das Werk des Heiligen Geistes. Also gibt es ganz verschiedene Musikstücke, die alle ihren eigenen Klang haben, ihren charakteristischen, wo alle Instrumente, alle Beteiligten beteiligt sind. Der Dirigent ist der Heilige Geist, auf den hören alle. Aber in einem Orchester, unser großer Sohn, das mittlere Kind, spielt auch in einem Orchester. Da ist auch wichtig, dass man auf den Nachbar mithört. Weil gerade die Saiteninstrumente, die gehen ja von bis, kann die Katrin bestätigen. Wenn man den Finger hinstellt, das ist ja nicht vorgeschrieben. Und wenn das Nachbarinstrument vielleicht nicht 100% stimmt auf dem Ohr, dann einigt man sich halt auf den Ton. Und so hört man auf den Nebenmann im Orchester und auf den Dirigent. Und so ist es im Vergleich auch mit uns, wenn wir miteinander in einer Gebetseinheit zusammenkommen wollen. Ich habe mir mal geschrieben, die Seele will es manchmal nicht ertragen, dass sich jemand vor dem Herrn beugt. Wir haben das schon manchmal echt erlebt. Speziell Leute, die generell geistlich ein bisschen undiszipliniert sind, die sind auch ein bisschen anfällig dafür, in so einer Einheit, wo der Heilige Geist was erschafft, was dem natürlichen Menschen ein bisschen unangenehm ist, das dann abkürzen zu wollen. Oder wenn das Musikstück im Vergleich gesprochen geistlicher Kampf ist. Wir bringen aufeinander aufbauende Proklamationen von Wahrheiten aus Gottes Wort. Und wir haben Offenbarungen, wie Gott eine Situation sieht. Wir kommen immer tiefer rein, den Mächten der Finsternis, den Willen Gottes zu erklären. Und werden darin auch kühn. Und eins ergibt das andere. Und Jesus schafft eine gemeinsame Offenbarung und macht uns zu einer Stimme gegen die Mächte der Finsternis im geistlichen Kampf. Und dann betet jemand, dass Frieden auf der Welt wird. Das haben wir leider nicht einmal nur erlebt. Und ich schätze und liebe die Personen, durch die das kam, wirklich definitiv. Und jedenfalls in unserem Fall ist dann meistens Israel das Thema. Wir sind irgendwo im Gebet und es gibt Menschen, die haben die Berufung für Israel zu beten und das muss in jeder Gebetsgemeinschaft wird für Israel gebetet. Hat das jemand schon auch mal erlebt? Ja, im nächsten ein bisschen. Ist ja richtig, dass wir für Israel beten. Aber nicht immer, nicht zu jeder Zeit. Und wir hatten auch mal einen vom Heiligen Geist geleiteten geistlichen Kampf. Da ging es darum, um diesen Hisbollah-Angriff auf Nordisrael. Und wir hatten damals eine befreundete Gemeinde in Haifa. Und wir haben definitiv um Schutz dafür gebetet. Und wir waren, ohne dass wir uns sehr darin angestrengt haben, irgendwie wussten wir einheitlich, dass wir vom Heiligen Geist an eine Schaltstelle geführt wurden und konnten gebieten, was geschieht. Und mitten in diesem Moment, in dieser Atmosphäre von Heiligkeit, wo wir auch nicht irgendwie uns aufgepusht haben, wo wir aber gewusst haben, wir haben jetzt Autorität. Das hat man manchmal nicht und manchmal hat man es. Betet jemand, oh ja, Herr, lass doch endlich dort Frieden werden. Wir haben aber gewusst, was Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wir wussten aber, welche Gebete gesprochen werden müssen, dass diese Angriffe gestoppt werden auf Israel. Und das war eben nicht, indem globaler Frieden herrscht. Und wie gesagt, es gibt auch man kann auch, bei geistlichem Kampf ist es auch wichtig, dass wir nicht über das hinausgehen, was Gott uns an Gnade und an Glauben gegeben hat. Also oft ist er dann weg. Gerade bei solchen ganz sensiblen Punkten, wo es wirklich diese komplette Einheit geschmolzen ist, dann ist dieser Fluss weg und manchmal kriegt man ihn wieder. Und manchmal ist es auch so, wenn man das als Ziel hat, wir wollen in einen Akkord einstimmen, so nach und nach. Das geht auch manchmal ein bisschen hin und her. Das sucht man ein Stück danach. Und gerade wenn man früh zusammenkommt zum Beten und noch nicht viel Anbetung hatte, dann dauert es manchmal ein Stück, ehe man so die Linie gefunden hat. Das macht alles nichts. Ne? Lasst uns da nicht irgendwie kompliziert sein. Wenn wir aber das Ziel verfolgen, wir wollen wie in einem Akkord übereinstimmen miteinander, dann wird es der Heilige Geist auch geben. Das ist eine Gnade von ihm auch. Und das geht relativ leicht, wenn wir uns Mühe geben, das nicht zu sabotieren. Ja, aber der Fluss ist echt manchmal weg und das ist manchmal auch ganz schön frustrierend dann. Und ja. Also ich denke, es ist für uns jetzt auch nicht so kompliziert und auch verständlich gewesen. Wir werden uns auch ein Stück Zeit nehmen, nachher noch in Gemeinschaft zu beten. Ich habe mal noch einen Untertitel gemacht und auch von anderen Leuten mich auch beraten lassen, was dazu auch noch passt. Und das heißt Unorden bei gemeinsamem Gebet. Haben wir ja ein Stück schon zusammengefasst. Unorden. Du bist unordisch. Gibt es Unorden. Unorden. Wie würde man das besser sagen können? So. Unarten. Unarten. Ja, kennst du nicht? Also ein Kind, was nicht gehorcht, ist unartig. Dinge, die man nicht tun soll im Gebet. Danke. Zum einen hatten wir das schon mit angerissen, seelische Gebete, indem wir unseren Willen einem anderen vermitteln wollen, das nicht durch ein direktes Gespräch, sondern in einer Gemeinschaft im Gebet. Diese eine Botschaft aussenden, die hoffentlich alle richtig verstanden haben, ohne dass wir das richtig direkt im Gespräch klären, sondern in so einer Gebetsgemeinschaft zu unterbringen. Jemand ist der Meinung, eine Gemeinde ist geistlich schlaff. Und fängt dann an, in der Gebetsgemeinschaft zu beten, Herr, oh, du siehst, wie schlaff wir sind und du siehst dies und jenes. Und wenn er sich mit einschließt, mag es noch in Ordnung sein, wenn er es wirklich ehrlich meint. Wenn er meint, die anderen müssten mal aufwachen, ich bin schon aufgewacht, ist das nicht legitim. Wenn er selber Offenbarung drüber hat, oh Mann, Herr, ich bin oh schlaff, vergib mir das bitte, vergib uns das bitte und alle stimmen ein, ist total okay. Wenn jemand der Meinung ist, ich muss das mal als Botschaft anbringen, dann muss er das sagen und im Gebet muss er den Herrn erheben. Das ist ein Unterschied, ne? Zwischen seelischem Gebet und richtig reden. Oder eben humanistisches Gedankengut, wenn es im geistlichen Kampf geht. Oder ein Unwillen zu Buße. Also alles, wo der Geist, was der Heilige Geist gibt, unsere Seele widerstrebt, wenn wir da der Seele nachgeben, dann sind das seelische Gebete und die sabotierende Einheit im Gebet. Dann noch was ich auch schon erlebt habe, Predigen als Gebetwort verpackt. Manche Leute müssen einfach eine Botschaft loswerden und die haben sonst echt keinerlei Plattform, außer in der Gebetsgemeinschaft. Und dann, ich habe das mal versucht, in Weißrussland vorzumachen und hinterher haben die mir gesagt, meine Freunde, das war kein Predigen im Gebet, du kannst das gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich versuche es trotzdem nochmal. Die haben sich ein bisschen lustig gemacht über mich, über meinen Versuch. War schon, ich habe es richtig vorgemacht. Kai, tu mich mal rehabilitieren. Ja, aber hat es jemand von euch schon mal erlebt? Ich habe einfach mal die Hand hoch. Dann brauche ich es nämlich nicht zu erklären. Manchmal macht man vielleicht doch selber den Fehler. Herr, wie du mit dem Abraham gewesen bist. Obwohl, manchmal ist es auch gut, diese biblischen Befunde als Proklamation zu beten. Das ist nicht unbedingt falsch. Aber wenn Leute anfangen, einfach eine Rede zu halten und das in ein Gebet zu verpacken, das ist Predigen im Gebet. Und dann hat der Heilige Geist, das ist durchaus vielleicht auch sogar richtig, was Herr Grün so von sich gibt. Aber hat in einer Gebetseinheit nichts zu suchen, sondern das muss er einfach mal eine Lehre ausarbeiten und dann mal predigen. Oft geht es darum, dass wir zu wenig Liebe haben untereinander und das wird dann im Gebet erklärt. Zum Beispiel, das hat niemand erlebt. Ihr lacht. Ja, Herr, du willst, dass wir Liebe untereinander haben. Du willst, dass wir uns einander ehren und schätzen. Du willst, dass wir einander höher achten als wir selbst. Das kann ein Gebet sein, aber es kann auch eine Erklärung sein, dass jemand eigentlich erklären will, mir fehlt's an Liebe, die ich hier untereinander bekommen habe. So eine Mischung aus Predigen und seelischem Gebet kann es zum Beispiel sein. Also ich kann es echt schwer einen Unterschied erklären, aber irgendwie wissen wir, spüren wir, wo der Unterschied liegt. Ne? Wir wollen uns selbst disziplinieren, das nicht zu tun. Dann lange Gebete. Lange Gebete entstehen oft dadurch, dass Leute nicht unterscheiden, bin ich jetzt hier in diesem Zustand, wo wir gemeinsam Offenbarung haben und die zusammenbringen zu einer gemeinschaftlichen Gebet, Oder bin ich alleine mit meinem Herrn zu Hause? Das ist oft eine Ursache für lange Gebete, weil wenn ich zu Hause bin, kann ich so lange beten, wie ich will. Der Herr hat ewig Zeit. Der Herr ist nicht unter Zeitdruck. Ich kann dem Herrn stundenlang erzählen, was ich auf dem Herzen habe. Es ist ratsam, mal still zu sein zwischendurch und zuzuhören. Okay. Aber Gott ist Gott, er hat Zeit. Aber wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, ist es wichtig, dass der Heilige Geist Raum hat, von jedem etwas dazuzugeben. Lange Gebete sind ein Merkmal der Pharisäer, so hat es Jesus gesagt. Und manchmal auch aus gutem Willen geboren, dass man möglichst alles gesagt haben will. Nicht unbedingt aus einer negativen Motivation, aber alles, was einem einfällt, will man ja auch in der Gebetsrunde eingebracht haben. Das schneidet aber den anderen ab, die gleichen Ideen haben, das sagen zu können. Weil es, unter Umständen ist das alles genau richtig, dass jemand diese Situation im Gebet von ganz vielen verschiedenen Facetten aus betet und es ist alles richtig. Aber das, was der Heilige Geist offenbart hat, hat er auch den anderen in der Runde gegeben oder vielleicht noch ein paar andere Sachen mit. Und den anderen in der Runde wird es dann langweilig. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir in einem Thema sind, zum Beispiel wir beten den Herrn an, dass wir nur ein, zwei Eigenschaften sagen und dann dem Heiligen Geist vertrauen, was er durch den anderen austeilen will. Das heißt natürlich, alle wollen sich beteiligen. Eine andere Unart im Gebet ist, nicht mitzubeten, einfach den Mund zu halten. Das gibt auch dem Heiligen Geist, nimmt dem Heiligen Geist die Chance, das, was er durch dich geben will, dazu zu tun, wenn jemand gar nichts dazu sagt. Eine andere Sache ist Ungehorsam oder Eigensinn. Wenn also praktisch jemand mitten in so einem beginnenden Zusammentönen ein totales Thema wechselt. Im Wort Gottes steht, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Auch wenn es eine Inspiration vom Heiligen Geist ist, muss ich die zurückhalten, bis die Zeit dafür gekommen ist, dass ich das einbringe. Dass es vom Heiligen Geist ist, heißt noch nicht, dass ich sofort sage. Beziehungsweise, wenn ich es noch zurückhalten muss, heißt das nicht, dass der Heilige Geist behindert wird. Der Heilige Geist hat mir eine Idee gegeben und die hat er mir eben für ein Stück später gegeben, wenn wir als gesamte Gemeinschaft an einem anderen Punkt sind. Und dann passt das ganz genau dazu. Es bedeutet auch, es gibt auch, habe ich auch manchmal schon erlebt, dass jemand ganz laut und heftig in Sprachen betet und lange. Das hat auch was damit zu tun, dass jemand sich nicht einordnet in diesen Gesamtklang. Es kann jemand in einem Orchester ein super Solist sein, aber wenn keine Solostelle dran ist, ist keine Solostelle dran. Dann muss er sich mit seinem Instrument, mit seiner Geige oder mit seinem Kontrabass oder mit seinem Schlagwerk, mit seiner Pauke einordnen in den Gesamtklang, dem Dirigenten unterordnen und auch seinen Mitspielern unterordnen. Also in Sprachenbeten ist richtig und in Sprachenbeten und auf Auslegung worden ist absolut richtig. Aber wenn jemand lange und laut in Sprachen betet und dann noch eine Prophetie meinetwegen ranhängt, ist er ein Solist. Und das hat nur selten in der Gebetsgemeinschaft in Raum. Manchmal ist es dran, ganz selten, wenn man merkt, es baut sich was zusammen und das, was der Heilige Geist der Gemeinschaft offenbart hat, wird durch einen nochmal richtig in Worte gefasst und alle wissen, ja genau, das ist das, was der Heilige Geist uns gemeinsam gegeben hat. Dann ist das richtig stark. Daraus sind die Gebete entstanden, die hier aufgeschrieben wurden. Irgendjemand hat es dann mal in präzise Worte gefasst, was der Heilige Geist der gesamten Gemeinschaft offenbart hat. Aber alleine, laut, überlaut in Sprachen beten und nicht hören, okay, es ist jetzt in der Runde dran, nicht einander einordnen, nicht aufeinander warten, zerstört auch den Fluss des Heiligen Geistes. Obwohl das Sprachengebet vom Heiligen Geist ist. Aber Paulus schreibt, die Geister der Propheten oder das, was der Heilige Geist den Propheten gibt, sind ihnen untertan. Das gilt, wir dürfen in allen Sachen aufeinander hören und Selbstdisziplin haben. Wir behindern damit nicht den Heiligen Geist. Es gibt so eine Meinung, das hat mir der Heilige Geist jetzt gerade gegeben, das musste jetzt raus. Ich kann doch nicht den Heiligen Geist behindern. Nee, es muss nicht alles jetzt gerade raus. Es muss raus, wenn dafür die Situation herangereift ist. Denn, steht im 1. Korinther 14, Vers 32, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dieses Wort Frieden bedeutet auch Harmonie und Eintracht. Das ist ganz eindeutig, dass Gott das höher schätzt, dass wir uns miteinander einordnen mit dem Instrument, was wir haben, was wir von Gott haben, um ihn zu ehren, um zu einer Einheit zusammenzuschmelzen, als dass wir plötzlich das rausplatzen, was uns durchaus vom Heiligen Geist, aber gerade in den Sinn kommt. Eine andere Sache, die nicht so Praktisch ist auch, wenn jemand Gott zu leise betet in einer Runde. So eine Runde, wo man als Einheit im Gebet verschmilzt, kann auch nicht unendlich groß sein. Aber es ist wichtig, dass die, die im Raum sind, eine Chance haben zu hören, was sie spät ist, sofern sie ein gesundes Gehör haben, ist klar. Aber oder eben zu laut, zu dominierend beten. Jo, die Voraussetzungen dafür sind klar. Wir haben eine persönliche Gebetszeit mit Gott und das regelmäßig. Dann ist der Hunger nach persönlicher Gebetszeit gestillt und wir müssen das nicht auf die gemeinsame Gebetszeit verlegen. Das ist ganz wichtig. Wir haben regelmäßig Gemeinschaften, auch Beziehungen mit unseren Geschwistern. Darum sagte ich das am Anfang, dass es von Gott aus diesen weltweiten Leib gibt, aber auch diesen verbindlichen, örtlichen Leib, der diese verbindliche Gemeinschaft miteinander pflegt. Und wir haben auch sonst Beziehungen untereinander. Das ist auch eine Voraussetzung, um dieser Einheit im Gebet zu kommen. Wir sind regelmäßig zusammen und wir sind auch verbindlich zusammen. Man kann nicht zu dieser Einheit im Gebet gut verschmelzen oder das auch trainieren, wenn es eine unverbindliche Gemeinschaft ist, wo heute mal der da ist und morgen mal jener und wo nicht klar ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das ist ganz wichtig. Weil es braucht so einen geschützten Rahmen auch ein Miteinanderlernen. Es gibt eine spezielle Charakteristik, wie so eine Gemeinschaft im Gebet auch zusammenwächst und da voran heranreift. Ja. Ja. Das Beste draus machen. Man kann einfach nur das Beste draus machen und das Ziel anstreben. Derek Prinz hat mal einen guten Satz gesagt zu dem Thema. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Idealen und dem Gegebenen. Wir müssen das Gegebene akzeptieren, ohne das Ideale aus dem Augen zu verlieren. Wir dürfen aber nicht das Gegebene verachten, nur weil es nicht das Ideale ist. Wir dürfen nicht das Ideale über Bord hauen, nur weil das Gegebene halt ist. Also immer wie beim Schiff, was auf dem Meer fährt, immer das Ziel im Blick haben. Aber es ist nicht praktisch, wenn es eine unverbindliche Gemeinschaft ist. Es ist eigentlich unmöglich, zu dieser Art von Einheit im Gebet zusammenzuwachsen, die das Neue Testament sagt. Ich weiß, es gibt viele übergemeindliche Gruppen, die zusammen beten, weil es in der Gemeinde eigentlich kein gutes Gebetsleben gibt. Das ist wie viele Sachen, wenn ich ein kaputtes Bein habe, muss ich eine Krücke benutzen. Ist besser, als nicht zu laufen. Aber der eigentliche Wunsch von Gott ist, dass ich eben mit zwei gesunden Beinen laufe. So ist auch mit Gemeinde. Gott will, dass die örtliche Gemeinde eine klar definierte Gemeinschaft ist und dass in dieser örtlichen Gemeinde verbindliche Beziehungen im Gebet stattfinden. Das ist der Wille Gottes. Und wenn das noch nicht der Fall ist, müssen wir mit dem momentan weitergehen, was noch ist, ohne das Ziel aus dem Blick zu verlieren, zum Beispiel. Ja, du hast eine Frage.
Ja, wir hatten mal eine Gebetsgemeinschaft gehabt und ja, also haben uns getroffen ganz normal bei uns in der Halle und haben ja für verschiedene Dinge gebetet und ich hatte auch was gebetet, was ich einfach mal von jemandem übernommen habe, wo ich es schon mal gehört habe aus einer Predigt und habe das gebetet, ja, dass es wichtig ist, wir sind halt alle miteinander verbunden wie eine Kette und eine Kette ist nun mal nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Na? In Klammern, deshalb muss man alle irgendwie stark sein. Und es trifft zwar auf die Kette zu, aber es trifft eben nicht auf Gemeinde zu. Und es war dann so, sind dann einfach andere Dinge auch weitergebetet worden und so weiter. Und dann sind wir zur Tür raus und dann haben mich zwei Älteste, ich weiß gar nicht, ob du da mit dabei warst,
sogar. Ich weiß es auch nicht.
Haben mich einfach nochmal zur Seite genommen. Mir
kommt die Geschichte neu vor.
Haben sie es einfach nochmal ganz entspannt zu mir gesagt. Mit der Kette, das war, denkt man, ein Eindruck, der passt nicht so auf Gemeinde, weil es wird auch in der Gemeinde immer auch Leute geben, die schwächer sind und deshalb ist es wichtig, dass die vielleicht gerade an der Stelle stärker sind, mit für die in den Riss treten, mit für die eintreten. Und so haben das mir ganz normal gesagt, ohne mich jetzt zu verprügeln oder sonst was und ich konnte selber drüber nachdenken, gucken, wie ich damit umgehe. Ja, und wenn ich jetzt ein Problem damit gehabt hätte, hätte ich nochmal hingehen können zu denen und hätte vielleicht gesagt, aber hier in der Bibelstelle das und das oder keine Ahnung. Aber so habe ich das dann verstanden und es war für mich okay. Und so war es auch für mich jetzt nicht irgendwie doof, dann das nächste Mal wieder hinzugehen und wieder mitzubeten. Also das war ein Beispiel, wie man damit entspannt umgehen kann.
Ist okay, also man muss einfach versuchen zu sagen, du, wie hast denn du es empfunden, kann man, würde ich als allererstes fragen, weil meistens merkt derjenige selber schon eigentlich, dass man sagt, oh, irgendwie hat es jetzt doch nicht richtig dazu gepasst, tut mir leid. Also ich denke, eine gute Frage ist, wenn jetzt auch du jemanden begegnest, mit dem du sowas bereden müsstest, danke Christoph übrigens für deine Ehrlichkeit, echt. Und dass man sagt, wie ging es denn dir an der Stelle? Und dann kann man sagen, du, ich habe das so empfunden, dass das zwar richtig ist, aber zu der Zeit nicht reingepasst hat. Irgendwie hat uns das ein bisschen gebremst. Und dann barmherzig damit sein und trotzdem sorgen. Weil sonst kann man es ja wirklich nicht ändern, wenn man es auch nicht selbst gesorgt bekommt. Ich denke, es darf eigentlich, wenn es eine verbindliche Gemeinschaft ist, die sich gut kennt, darf es eigentlich jeder. Ja. Wenn man mit der Haltung, sich einander unterzuordnen, damit umgeht, dann darf es jeder. Also nicht, es gibt keine Position. Ich weiß, es gibt dort immer wieder Leute, die auch sagen, dann kann so ein Streit aufkommen. Ich habe es aber so gesehen, das war vom Herrn, das war nicht vom Herrn. So etwas gibt es, wir können das nicht vermeiden. Aber wir wissen aus dem Wort, wo Jesus mit uns hin will. Und wir können es daran beurteilen, ist es das, wo Jesus mit uns hin wollte, dann hat es entweder dazu gepasst oder nicht. Nochmal zu dem Thema Beziehung. Es ist meine eigene Erfahrung über so ein paar Jahrzehnte, dass diese Harmonie im Gebet setzt ein gewisses Maß an Beziehung voraus. Ohne dem geht es kaum. Aber diese Art Beziehung, die man dafür braucht, wird eigentlich erst durch das gemeinsame Gebet in dieser Art und Weise erschaffen. Und das ist ein Geheimnis. Weil das eine bedingt das andere und es gibt dort kein reines Ding von Ursache und Wirkung. Weil diese Art Beziehung, die durch so ein gemeinschaftliches Gebetsleben wächst, die wächst auf keine andere Weise. Und andererseits braucht dieses gemeinschaftliche Gebet aber überhaupt ein Maß an Beziehung. Und das kriegt man mit unserem Kopf nicht klar, weil wir versuchen ja, das ist Ursache, das ist Wirkung. Es bedingt einander und ist alles beides ein Stück voneinander abhängig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, zu welcher verbindlichen Gruppe wir dazugehören. Wir können im Kern nicht zu mehreren Gruppen oder Gemeinden gehören. Wir können mit Geschwistern aus anderen Gemeinden und Gruppen für eine Zeit lang in Einheit sein. Und zusammen beten haben wir gerade in Weißrussland erlebt, als Nymphius mit waren. Und wir werden es auch hier erleben. Wir können für eine Zeit lang miteinander eins sein vor Gott. Aber eine kontinuierliche Einheit im Gebet können wir nur mit einer klar definierten Gruppe leben, zu der wir verbindlich dazugehören. Wir können da nicht zu mehreren Gruppen verbindlich gehören als örtlicher Leib Jesu. Da kann man nur zu einem örtlichen Leib Jesu dazugehören. Wir können Beziehungen mit anderen pflegen, aus anderen örtlichen Formen des Leibes Jesu, aber wir können nur zu einer dieser Formen richtig dazugehören. Das ist im Neuen Testament so beschrieben, würde ich jetzt nicht noch weiter darauf eingehen, aber das ist irgendwie auch wichtig. Und ich denke, wenn Gebetsrunden langweilig und öde sind, ist meistens einer von diesen Aspekten dominierend, dass es nicht das Zusammentönen ergibt. Und wenn wir das alles weglassen, dann ist es eigentlich keine große Arbeit, in diese Harmonie im Gebet vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Es ist also weniger, was wir jetzt richtig machen müssen, sondern eher, was wir vermeiden müssen. Und dann fließt der Heilige Geist, wenn wir für ihn offen sind. Natürlich, das setze ich voraus, alle sind von Neuem geboren und erkennen den Heiligen Geist als Person Gottes an und haben ihn in ihr Leben eingeladen. Das braucht es wirklich, sonst geht es nicht, weil diese Einheit halt vom Heiligen Geist geschaffen wurde und geschaffen wird. So, wir wollen heute auch noch zusammen beten.
Genau, was mir noch wichtig war, jetzt zu sagen, es ist auch im Reich Gottes erlaubt, Fehler zu machen. Ja? Also wir dürfen was falsch machen und das ist kein Problem für Gott und es sollte auch kein Problem sein für uns andere, ne? Für uns Geschwister. Und wenn wir beten, wir sind alles nur Menschen und irdische Gefäße und wir bekommen Impulse vom Heiligen Geist und trotzdem kann das passieren oder passiert auch immer mal wieder, dass da ein kleines bisschen Seelisches trotzdem mit dabei ist. Na, weil wir haben alle unsere eigenen Erlebnisse oder Offenbarungen aus der Bibel, da kommt doch auch immer mal was mit rüber. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Und Gottes Wort sagt halt dazu, dass wir alles prüfen sollen am Wort Gottes und das Gute sollen wir behalten. Ja? Und genau.
Richtig.
Ihr dürft gerne einen Fehler machen. Kein Problem.
Ja. Wenn wir grundsätzlich, was wir glauben, dass er das auch so tut beim Beten, eine wertschätzende Haltung gegenüber dem anderen haben und immer als erstes das Gute unterstellen, dass er einen Wunsch im Herzen hat, dass Gott was vorwärts bringt oder Gott ehren will, was auch immer der andere vorhat, dass er etwas Gutes vorhat, das ist die erste Sache, wo auch Gott das empfangen kann, und Gott ist alt genug, das zu unterscheiden. Da müssen wir nicht immer gleich im Raster korrigieren. Und die andere Sache ist, je mehr wir in der Gruppe verbindlich beten, je mehr lernen wir uns ja auch kennen und eine Formulierung einzuschätzen. Oh, ich weiß genau, wie meine Freundin das gemeint hat. Oder ich bin auch ein Mensch, der sich nicht immer ganz exakt ausdrücken kann. Und dann kommt vielleicht was ein bisschen schräg, wo Gott aber weiß, wie es gemeint ist, und vielleicht meine Freundin hoffentlich auch. Und dann muss man nicht eine große Sache draus machen, dann geht es halt einfach weiter.
Ich habe noch ganz kurz den Gedanken, man darf sich da auch oder muss sich da auch selber disziplinieren, immer seinen Nebenmann korrigieren zu sollen.
Ja.
Also ich bin heute mit Geschwistern aus der Gemeinde stark befreundet, mit denen hätte ich mir das vor 7 Jahren nicht vorstellen können, mal irgendwo hinzufahren, weil wir einfach von unseren Interessen und so grundverschieden sind. Aber dass Jesus die Basis ist und einfach diese verbindliche Beziehung und auch dieses den anderen sich unterordnen, also auch mal einfach zurückstecken und sagen, sehe ich jetzt anders, aber gut, also wenn es jetzt nicht fundamentale Sachen sind, ja, also wenn es jetzt nicht Sachen sind, die komplett dem Wort entsprechen. Ich mache einfach einen Cut. Also man muss nicht immer den anderen korrigieren. Ich muss dem anderen nicht immer sagen, du, pass mal auf, aber das sehe ich so. Ja. Vielleicht sehen wir es beide richtig. Und trotzdem eine falsche Herzenshaltung.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Schön, dass ihr das noch auf dem Herzen hattet, weil natürlich, wenn man jetzt ungefähr Bescheid weiß, was man richtig machen soll im Gebet, dann geht es ganz schnell, dass man sagt, okay, das war jetzt aber falsch von dem und das war auch falsch und klar, vielleicht war ich auch falsch. Kann ich nur unterstreichen, habt ihr gut gesagt. Wir machen Fehler dabei, permanent. Und das einzige Richtige ist zu sagen, wir behalten den Kurs, wir behalten das Ziel. Dann wird es der Heilige Geist schon fügen. Und wie gesagt, wir rudern auch manchmal, wenn wir im Gebet sind, von einem Ende zum anderen, bis es langsam so die Richtung kriegt und dann geht es vorwärts. Und es gibt auch Gebetsrunden, wo wir nicht zu dieser Einheit kommen. Lass uns das nicht schlimm sehen. Nächstes Mal versuchen wir es von Neuem. Und manchmal gibt es der Heilige Geist. Das sind herausragende Zeiten, die wir lange in Erinnerung haben. Das ist einfach gelehrt deswegen, dass wir wissen, auf welches Ziel wir schauen. Wie man halt, wenn man unterwegs ist, beim Skifahren über ein Feld, fährt man dorthin, wohin man schaut. Ganz automatisch. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ich mache das total gerne, wenn genug Schnee ist, über ein Feld zu fahren mit Skiern, wo keine Spur ist. Und mein Ehrgeiz ist immer, eine ganz gerade Spur zu machen. Ich ärgere mich immer, wenn Leute hier solche Spuren übers Feld fahren. Rein menschlich. Und das gelingt nur, wenn man einen Punkt ansteuert und genau dorthin fährt. Und wenn man dann, habe ich manchmal experimentiert, eine Kurve fahren will, guckt man einfach auf einen anderen Punkt. Und automatisch wird die Spur zu einer Kurve. Und das ist damit gemeint, dass wir das, was wir heute gehört haben, als Fokus im Blick haben.
Ganz kurz, ach, ich habe noch einen Gedanken, will ich euch noch mitteilen. Und zwar, ist was ich öfter erlebt habe, dass, also wir Menschen sind ja glücklicherweise unterschiedlich empfindsam. Ja? Also der eine ist empfindsam, ihr wisst, was ich meine, ja. Also man empfindet Sachen stärker als jemand anderes. Also der eine sagt, boah, was für ein Blau, krass, und der andere sagt, aha, Blau. Man darf da auch mal sich selber nicht so ernst nehmen. Also ich habe das oft erlebt, dass Sachen waren, wo wir gut gebetet haben, wo wir richtig gute Dinge gebetet haben. Und dann hat jemand gesagt, also das war heute irgendwie gar nicht so. Ach, wir waren gar nicht im 7. Himmel. Ja, man darf da nicht perfektionistisch sein. Also, dass man dann schon 2 Stunden betet und wir sind erst im 3. Himmel, wir sind noch gar nicht im 7. Also, ihr wisst, was ich meine. Einfach das kann trotzdem, das muss ich nicht immer anfühlen.